Ich wollte meiner Tochter zum Weißen Sonntag so ein Kreuz schenken.
Schön.
Ist das, kann man das tun oder ist das irgendwie merkwürdig?
Natürlich.
In der Kirche?
Natürlich kann man das tun. Das ist sogar sehr schön, weil junge Menschen, Kinder oder Jugendliche bei der Firmung ja auch angeregt werden, sich zu ihrem Glauben zu bekennen. Das ist ja wohl der Sinn dieses Kreuzes, das sie tragen. Es ist nur, wenn man in die Geschichte schaut, erstaunlich, sogar sehr erstaunlich, dass man das tun kann. Warum? Das Kreuz war bei den Römern, also auch zur Zeit Jesu, dasselbe, was bei uns früher der Galgen war. Das wäre also so, wie wenn wir heute einen Galgen um den Hals tragen würden. Das war ein Abschreckungssymbol ersten Ranges. Und darum ist es erstaunlich. Aber schön ist es, dass es so gekommen ist.
Guten Tag, mein Name ist Christina Blumraths. Wussten Sie eigentlich, dass die Kirche jahrhundertelang Probleme hatte, ein Kreuz aufzustellen, erst recht den Gekreuzigten darzustellen? Im Studio begrüße ich Professor Krauter. Sie werden mit uns ausgewählte Kapitel aus der Heiligen Schrift untersuchen, uns erklären, wie die Worte zu deuten sind, zu diesem Problem der Kirche, ein Kreuz aufzustellen. Was für eine Bewandtnis hat das?
Ja, ich glaube, um das zu verstehen, muss man zunächst, wie immer, ein wenig in die Geschichte gehen. Das Kreuz hat geschichtlich gesehen einen Vorläufer oder eine Vorläuferin. Die Assyrer im 8. Jahrhundert haben Feinde, die sich gegen ihre Macht stellten, gepfählt. Das ist eine ganz fürchterliche Sache. Und sie haben sich sogar dessen gerühmt, indem sie das Entschuldigung, im Relief darstellten. Sie haben also Männer genommen, die Beine auseinandergenommen und auf spitzen Pfählen gepfählt, also reingedrückt. Bis zum Tode. Die Perser, das war im 8. Jahrhundert, die Perser haben eingangs des 6. Jahrhunderts, dann vor allem im 5. Jahrhundert daraus die Kreuzigung gemacht, das heißt die Annagelung von Feinden an das Kreuz, und das haben die Römer übernommen. Diese Kreuzigung hat nicht nur den Sinn gehabt, einen Menschen zu töten, also die Todesstrafe zu vollstrecken. Das hätte man viel einfacher haben können. Das ist ja eine relativ aufwendige Sache. Sondern man wollte einen Menschen töten und zugleich ausdrücken, dass dieser Mensch ein absolut verworfener Mensch ist, ein Abschaum, ein Verbrecher, der ausgetilgt gehört aus der menschlichen Gesellschaft.
Und in welchen Fällen hat man eine solche Kreuzigung vollzogen?
Bei den Römern jetzt.
Ja.
Ja. Also die Römer, wie gesagt, die wollten, wir würden das modern ausdrücken, so, sie wollten einen Menschen töten und zugleich seine Menschenwürde in den Staub treten. Ihre Frage, es ist klar, die Römer haben nicht wahllos gekreuzigt, es gab zwei Fälle. Erstens, wenn ein Sklave seinem Herrn entlaufen war und der Herr als Abschreckungsmaßnahme dies wollte. Es bedurfte dazu keines Gerichtsverfahrens. Das konnte, so sagten die Römer, der Pater Familias, also das Oberhaupt der Familie, verfügen. Das kam relativ selten vor, weil es ja doch auch ein wirtschaftlicher Verlust war. Aber gelegentlich schon. Der zweite Fall war häufiger. Wer sich gegen die römische Staatsmacht stellte, wurde gekreuzigt. Nur Römer nicht. Römern hat man das nicht zugemutet, aber anderen. Dabei hat es zwar ein Gerichtsverfahren gegeben, aber es bedurfte des Bekenntnisses, des Eingeständnisses, des Angeklagten nicht. Ein glaubhaftes Gerücht hat schon genügt, dass man einen solchen kreuzigte.
Stimmt es eigentlich, man sagt, dass die Juden Schuld haben am Tod von Jesus in diesem Zusammenhang? Stimmt das? Kann das sein?
Ja, aber zunächst noch zum Abschluss der ersten Frage. Wenn man jetzt auf den Prozess Jesu geht und auf seine Kreuzigung, über die wir ja heute sprechen, dann kommt nur der zweite Fall in Frage. Es muss also ganz offensichtlich ein Gerücht gegeben haben, das man vielleicht auch geschürt hat, dass das Wirken dieses Jesus von Nazareth gefährlich sei und gegebenenfalls die römische Staatsmacht gefährden könnte. Damit sind wir bei Ihrer nächsten Frage, wie steht es denn mit den Juden und dem Tod Jesu? In der Vergangenheit hat man in der Kirche, in Predigt und Katechese immer wieder gesagt, die Juden hätten den Tod Jesu verschuldet. Also im rein juristischen Sinne stimmt es keinesfalls.
Warum?
Weil die Römer haben sich das sogenannte Jus Gladii vorbehalten, also das Recht des Schwertes. Egal wie eine Todesstrafe vollzogen wurde, die durfte nur vollzogen werden, wenn ein römisches Gericht dies bestätigt hat. Und das war in diesem Fall absolut glaubhaft der Statthalter Pontius Pilatus, der ja sogar erstaunlicherweise ins Glaubensbekenntnis Eingang gefunden hat. Natürlich ist es denkbar, vielleicht sogar wahrscheinlich, dass manche jüdischen Kreise, die wir im Einzelnen gar nicht so genau durchleuchten können, den Verdacht geschürt haben, es könnte das Wirken des Jesus von Nazareth gefährlich sein.
Weiß man eigentlich, wie so eine Kreuzigung vor sich ging?
Ja, wir sind ziemlich genau informiert. Also erstens, es gab immer die gleiche Richtstätte. Und die war außerhalb der Stadtmauer. Römer haben es nicht geduldet, dass man in der Stadt kreuzigt. Das ist nun für den Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, ganz wichtig. Man hat in Jerusalem Ausgrabungen gemacht und tatsächlich der Platz, wo wir heute Golgotha, die Kreuzigung Jesu, verehren, war damals, heute ist in der Altstadt, damals außerhalb der Stadtmauer. Zur Abschreckung hat man den Längsbalken immer stecken lassen. Zur Abschreckung für andere. Also wenn wir Jesus darstellen, der sein Kreuz trägt, das ganze Kreuz stimmt nicht ganz, der hat den Querbalken getragen. Dann hat man den zu Kreuzigenden zur Richtstätte gebracht, am Querbalken angenagelt, am Längsbalken hochgezogen, den Querbalken befestigt und die Füße am Längsbalken ebenfalls befestigt. Es gab zwei Möglichkeiten, entweder mit Stricken oder mit Nägeln. Nägeln. Nach der Tradition wurde Jesus mit Nägeln gekreuzigt. Der Tod trat ein durch Ersticken, eigentlich weniger durch Blutverlust. Es gab immer einen Wechsel zwischen Atemnot und Ohnmacht. So ging es hin und her. Ein Gekreuzigter konnte unter Umständen lange hängen, bis er am Ende dann erstickt ist.
Wissen wir eigentlich, wo dieser Richtplatz war, wo Golgatha war?
Ja, das wissen wir sehr genau. Und zwar hat eine Geschichte uns sehr, sehr geholfen, die eigentlich anders gemeint war. Offensichtlich haben Christen schon im 3. Jahrhundert den Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, verehrt, ganz in der Nähe auch das Grab, denn der Richtplatz Golgotha war zugleich ein Steinbruch und in diesen Steinbruch hinein hat man Gräber geschlagen, sodass also die Nachricht, dass Golgotha und Begräbnisstätte sehr nah beieinander waren, durchaus glaubhaft sind. Im 3. Jahrhundert müssen Christen diese Plätze verehrt haben. Deshalb hat Kaiser Hadrian, der auch an anderen Plätzen das gemacht hat, über diesem Gelände, Golgotha und Heiligem Grab, einen Venustempel, sinnigerweise einen Venustempel errichten lassen. Die Absicht war natürlich, diesen christlichen Kult damit unmöglich zu machen und zu beenden. Praktisch hat es aber zum Gegenteil geführt, denn die Christen mussten ja ihren Kindern und Kindeskindern nur weitergeben, da wo der Venustempel steht, dort sind die heiligen Stätten Golgotha und das Heilige Grab. Und das hat auch funktioniert, als dann Kaiser Konstantin im 4. Jahrhundert der Kirche die Freiheit gab, hat er überall große Basiliken errichten lassen. Er hat den Venustempel abtragen lassen und siehe da, man hat den Golgotha-Felsen wieder gefunden. Er hat ihn dann freilegen lassen, alles andere wegschlagen lassen, damit er in dieser schönen S-Form noch sehr schön und schlank dasteht. Und er hat auch das Heilige Grab wieder identifizieren können, sodass man heute sagen kann, der Golgotha-Felsen, der in der sogenannten Grabeskirche, ich sage lieber die Auferstehungskirche, weil das Wichtigere ist, eingefasst ist, der ist absolut historisch. Die Tradition ist ungebrochen, es gibt keinen wissenschaftlichen Zweifel. Während das, was wir heute als Grab Jesu verehren, ist nachgebaut, aber der Platz stimmt. Sodass also die heiligsten Stätten, die wir von Jesus von Nazareth haben, nach meinen Recherchen und meinen Erkenntnissen absolut klar sind. Und wenn Menschen dort beten und hinwallfahren, dann tut sie das sehr, sehr zu Recht.
Professor Krauter, wie ging das Sterben Jesu jetzt konkret vor sich? Was haben wir da für Erkenntnisse? Was wissen Sie darüber?
Ja, also zunächst mal sind die biblischen Nachrichten absolut glaubhaft. Jesus wurde an einem Rüsttag zum Ostersabbat verurteilt.
Was bedeutet das Rüsttag?
Ja, das ist der Freitag vor dem Ostersabbat. Das ist der Tag, an dem abends das Osterlamm gegessen wird, am Freitagabend. Das heißt, es war Eile geboten, morgens die Verurteilung. Jetzt musste die ganze Exekution schnell durchgeführt werden. Wie gesagt, durch die Römer, auch römische Soldaten haben die Exekution durchgeführt, nicht Juden. Die zeitliche Abfolge ist sicher richtig. Um 9 Uhr, also die dritte Stunde, beginnt diese Exekution. Die sechste Stunde um 12 dürfte sie abgeschlossen sein und die Todesstunde war dann wohl um 15 Uhr, also um die neunte Stunde. Und deshalb beginnen ja auch die Karfreitagsliturgien zu dieser Zeit.
Wir haben jetzt von einem Ende gehört. Das bedeutet aber nicht wirklich ein Ende, sondern es ist der Anfang von etwas ganz Neuem. Gleich nach der Pause sehen wir uns wieder. Wir haben viel über die Kreuzigung Jesus erfahren. Wir haben einiges über den Tod von Jesus gehört. Was aber bedeutet diese Kreuzigung Jesu für uns? Wie haben wir das zu deuten? Was holen wir da heraus, Professor?
Ja, ich möchte gerne den ältesten Evangelientext über die Kreuzigung Jesu vortragen. Das ist das Markus-Evangelium. Da heißt es, als die sechste Stunde kam, das ist also um 12, brach über das ganze Land eine Finsternis herein. Sie dauerte bis zur neunten Stunde, das ist 15 Uhr. Und in der neunten Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten, hört, er ruft nach Elia. Einer lief hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf einen Stock und gab Jesus zu trinken. Dabei sagte er, lasst uns doch sehen, ob Elia kommt und ihn herabnimmt. Jesus aber schrie laut auf, dann hauchte er den Geist aus. Hier wird gesagt, Jesus hat den Psalm 22 gebetet. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nun wissen wir heute sehr genau, dass dies nichts Außergewöhnliches ist. Es gibt im christlichen Raum so etwas wie Sterbegebete. Das gibt es im Judentum auch. Das Sterbegebet des frommen Juden ist der Psalm 22. Und da Jesus ein frommer Jude war, hat er, da er sein Ende nahen fühlte, den Psalm 22 gebetet. Und da ist nun wichtig, dass wir nicht nur den ersten Vers hören. Jesus hat wahrscheinlich laut angefangen zu beten. Und da die Atemnot zur Kreuzigung gehört, hält er das nicht durch und spricht leise weiter. Dann kommt der Vers 11. Und den scheint er laut hinausgerufen zu haben. Und dieser Vers lautet, vom Mutterschoß an bist du mein Gott. Wahrscheinlich hat er vom Mutterschoß an noch leise gesprochen und dann bist du mein Gott laut. Da es das Hilfszeitwort im Hebräischen nicht gibt, heißt der Text eigentlich nur mein Gott du. Hebräisch heißt das Eli Ata. Und das hat dann zum Missverständnis geführt, er ruft den Elia. Aber das brauchen wir nicht weiter bedenken. Das ist das Entscheidende in der theologischen Deutung des Kreuzes Jesu. Eli Ata, mein Gott, du. Das kann man gar nicht anders verstehen, als dass Jesus sterbend sich vollkommen in die Hände des Vaters übergeben hat. In der Hoffnung, dass der, der ihn gesandt hat und ein Leben lang begleitet und dessen Auftrag er erfüllt hat, ihn jetzt im Sterben nicht ins Bodenlose fallen, sondern auffangen und tragen wird. Mein Gott, du, ist der Ausdruck vollkommenen Glaubens, Hoffens, Liebens und der Hingabe. Wenn Sie das Lukas-Evangelium aufschlagen, dann steht dort ein letztes Wort Jesu, das anders lautet, aber inhaltlich exakt dasselbe. Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Das ist wahrscheinlich eine theologische Ausdeutung dessen, was im Tode Jesu geschah. Und dieser Akt, das müssen wir festhalten, der vollkommenen Hingabe des sterbenden Jesus an den Vater, ist das erlöserische Element für uns. Nicht das Unmaß von Leiden. Andere Gefolterte haben Ähnliches leider oft in der Geschichte erfahren müssen. Sondern es ist so, dass Jesus aus diesem schrecklichen Leiden heraus, aus der Einsamkeit, der Ausgestoßenheit, wir haben ja gehört, was das Kreuz bedeutet, sich durchringt zu dieser letzten Hingabe an den Vater. Und Gott hat dies für uns alle genommen, stellvertretend für uns alle. Und darum spricht Paulus, theologisch gefasst natürlich, nicht so anschaulich wie hier, theologisch, einer theologischen Formel von der stellvertretenden Hingabe oder dem stellvertretenden Sühneleiden des Jesus. Es ist dieses Mein Gott, du.
Da gibt es ja jetzt immer Stimmen, die behaupten, Gott wollte den Tod des Sohnes und er wollte Blut sehen.
Ja.
Ist das so?
Das hat uns Sigmund Freud eingebrockt. Diese Antinomie zwischen Vater und Sohn, die sich feindlich begegnen, das ist Unsinn. Der Vater Gott ist nicht ein Blutrünstiger, der Blut sehen will und je mehr Blut herumfließt, desto mehr sind Sünden getilgt. Es ist anders. Der Tod Jesu ist Ergebnis einer geschichtlichen Entwicklung. Letztlich der Tatsache, dass er nicht angenommen worden ist. Er und seine Botschaft nicht angenommen worden sind. Und Jesus nimmt dies an und Gott lässt es zu. Nicht er hat Jesus da hineingeschickt, sondern er lässt es zu, damit am Ende Größeres und Schöneres steht. Und ich denke, dass wir darauf jetzt dann zu sprechen kommen.
Wir haben jetzt ausführlich über die theologische Bedeutung des Kreuzes gesprochen, aber damit ist es ja nicht getan. Im apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen wir, am dritten Tage auferstanden, Professor Krauter. Erklären Sie uns das.
Ganz richtig. Genauso ist es. Die Zählung ist klar. Der Rüsttag, der Freitag, ist der Todestag Jesu. Am Samstag liegt er im Grab. Sonntagmorgen ist die Auferstehung. Das ist der dritte Tag. Genauso heißt es im Glaubensbekenntnis, wie Sie zu Recht zitiert haben, auferstanden am dritten Tage gemäß der Schrift. Völlig richtig. Deshalb feiern auch wir Christen den Sonntag. Wir haben die Sieben-Tage-Woche von den Juden übernommen, auch dass der siebte Tag als Ruhe- und Feiertag gefeiert wird. Nur wegen des Tages der Auferstehung hat relativ früh die Christenheit den Sabbat einfach um einen Tag verschoben auf den Sonntag. Nun geht es natürlich darum, dass wir die biblischen Zeugnisse sprechen lassen.
Ja, diese biblischen Zeugnisse von der Auferstehung Jesu. Welches ist da das älteste Zeugnis? Wissen wir das, welches das älteste Zeugnis ist?
Ich finde die Frage sehr gut, weil die Dinge unseres Glaubens immer am deutlichsten werden, wenn wir an die tiefste Quelle gehen. Und die tiefste Quelle ist hier nicht ein Evangelium, denn das älteste Markus ist so etwa um 70 kurz danach geschrieben und das letzte, das Johannesevangelium, nach 100. Sondern wir haben einen Bericht, das ist wie ein Juwel, wie ein Edelstein, den der Apostel Paulus uns überliefert hat. Der Text stammt nicht von ihm.
Von wem stammt der Text?
Das wissen wir nicht. Er zitiert ihn.
Ja.
Er ist in der Kirche formuliert worden. Das Urglaubensbekenntnis, sozusagen der Same, um den herum sich unser Glaubensbekenntnis und der Glaube gerankt hat. Es ist die berühmte Stelle 1 Korinther 15, 3 folgender. Paulus sagt, denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Paulus hat die Gemeinde von Korinth gegründet um das Jahr 50. Und jetzt schreibt er in der ephesinischen Gefangenschaft, da war er vom Jahre 53 bis 55, schreibt er den Korinthern, wir können dankbar sein, dass er im Gefängnis war, sonst hätten wir den ersten Korintherbrief und andere auch nicht.
Ja.
Und das erinnert er die Korinther daran, dass er bei der Gemeindegründung ihnen den Text übergeben hat, den er auch schon empfangen hat. Das heißt, die Kirche war in der Lage, schon etwa 20 Jahre nach den Ereignissen von Tod und Auferstehung Jesu ihren Glauben knapp zu formulieren. Aber jetzt muss endlich der Text kommen. Christus ist für unsere Sünden gestorben gemäß der Schrift. Die Schrift ist hier das Alte, das Erste Testament, das Neue gab es noch nicht. Und ist begraben worden. Er ist am dritten Tage auferweckt worden gemäß der Schrift. Altes Testament, Erstes Testament. Und erschien dem Kephas, dann den Zwölf. Der Kephas ist das aramäische Wort für Petrus. Kepha eigentlich und vergriechisch skräzisiert Kephas. Es geht weiter. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben. Einige sind entschlafen. Das muss eine Gemeindeversammlung gewesen sein, die wir im Übrigen nicht kennen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Als letztem von allen erschien er auch mir, dem Unerwarteten der Missgeburt, denn ich bin der geringste von den Aposteln, ich bin nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Kirche Gottes verfolgt habe. Das Ende stammt von ihm, das Glaubensbekenntnis endet. Er ist am dritten Tage auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas. An diesem Wort möchte ich gerne hängen bleiben, weil dieses eine Wort, dieses Verbum, uns viel über die Auferstehung sagt. Ofte kann man übersetzen, entweder er wurde gesehen oder besser übersetzt, so sagen die Fachleute, er ließ sich sehen.
Das heißt, er ergreift die Initiative.
Ja, er erscheint. Das Wort Erscheinung habe ich nicht so gerne, denn da denken die Leute an Geister und an irgendwelche Geisterscheinungen. Das ist nicht gemeint, das ist etwas ganz Reales. Dem Kephas erschienen. Er lässt sich sehen. Wie Sie sagen, er ergreift die Initiative. Das heißt, zum historischen Jesus konnte man hingehen, ihn aufsuchen. Da konnte ich die Initiative ergreifen. Beim auferstandenen Christus geht das nicht. Warum nicht? Weil er dieser Welt nicht angehört. Auferstehung heißt nicht, er hat dort weitergemacht, wo er am Karfreitag um 15 Uhr geendet hat, sondern er ist hinein auferstanden in die Herrlichkeit Gottes.
Was ist denn mit der Zeit zwischen Karfreitag und Sonntag Auferstehung?
Ja,
in welchem Zeitraum, in welchem Raum bewegt er sich da? Wissen Sie das? Kann man das erklären?
Das ist schwierig. Es gibt die sogenannte Kasamstagstheologie, da gibt es Theorien, er sei in die Unterwelt gefahren zu den Toten. Wir bekennen im Glaubensbekenntnis abgestiegen in das Reich des Todes. Aber das würde uns jetzt abführen. Da gibt es also verschiedenste Theorien. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir noch etwas bei diesem Wort bleiben. Er gehört also als Auferstandener der Herrlichkeit Gottes an. Auferstehung ist also eine Auferstehung hinein in die himmlische Welt. Und weil er der irdischen nicht mehr angehört, muss er die Initiative ergreifen und sich zeigen. Nun dürfen wir dieses sich zeigen nicht und so denken, dass er vor den Jüngern steht und vor den anderen, die da Paulus nennt, so wie wir uns jetzt gegenüber sitzen. Vielleicht könnte man es so formulieren. Es ist die unbesiegliche, feste Überzeugung all derer, die diese Urerfahrung gemacht haben, dass der Gekreuzigte nicht tot ist, sondern in der Herrlichkeit Gottes lebt und sich ihnen jetzt kundtun. Das ist ein innerer Vorgang, der aber nicht aus der Seele herauskommt, wie eine Vision, sondern der von außen auf sie zugekommen ist. Es ist also ein objektives Geschehen, dessen Ausgang die himmlische Wirklichkeit des Christus darstellt.
Was jetzt auffällt, ist, dass in diesem Glaubensbekenntnis und auch im apostolischen Glaubensbekenntnis das leere Grab fehlt. Ja. Warum?
Ja, das ist kurz abzutun. Das leere Grab war nie Initialzündung für den Auferstehungsglauben. Das wäre eine dünne Begründung. Schaut, das Grab ist leer, also muss er auferstanden sein. Nein, das leere Grab bekräftigt und bestätigt nur den Glauben, der durch das sich sehen lassen des Auferstandenen schon da ist, dann ist das sozusagen wie noch ein zusätzlicher Hinweis, war aber nie glaubensbegründend. Darum hat die Kirche gut getan, dieses leere Grab nicht in das Glaubensbekenntnis aufzunehmen. Damals nicht und auch heute nicht.
Ich bedauere, dass wir jetzt hier an der Stelle aufhören müssen. Ich möchte mit einem Wort des Apostels Paulus schließen. Wäre Christus nicht auferstanden, wäre unser Glaube sinnlos. Ich denke, er hat recht. Ich freue mich auf ein Wiedersehen heute in einer Woche zur gleichen Zeit. Tschüss.